Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und um 9.35 Uhr gibt es Themen aus Wissenschaft und Forschung. Im Studio ist schon Ralf Krauter. Hallo.
Hallo Jasper. Ja, und wir schauen heute auf ein Problem, das weltweit das Leben von hunderten Millionen Menschen gefährdet. Die Bodenerosion, also der schleichende Verlust von fruchtbarem Ackerland. Einer globalen Analyse zufolge hat die Bodenerosion nämlich längst bedrohliche Ausmaße angenommen. Aber wir sind ja zum Glück auch nicht ganz hilflos ausgeliefert. Und was man dagegen tun kann, das verraten wir in etwa 10 Minuten zunächst. Aber wie immer an dieser Stelle unser Blick auf neue Erkenntnisse rund um die Corona-Pandemie.
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
Wir sind wirklich alle gefragt, mitzumachen, um diese Epidemie zu bekämpfen.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Corona Update.
Die EU-Kommission lädt heute zu einer virtuellen Geberkonferenz, bei der 7,5 Milliarden Euro gesammelt werden sollen für eine globale Innovationsoffensive gegen das neue Coronavirus. Unterstützer sind die Weltgesundheitsorganisation, die UNO, die Bill und Melinda Gates Foundation, der Wellcome Trust und viele andere Länder, Organisationen und Unternehmen. Access to COVID-19 Tools Accelerator, so der sperrige Name der konzertierten Aktion. Und worum es dabei geht, das brachte der WHO-Generalsekretär Tedros kürzlich so auf den Punkt.
Our shared commitment is to ensure all people have access to all the tools to defeat COVID-19.
Unser gemeinsames Ziel ist es, allen Menschen Zugang zu verschaffen zu den Werkzeugen für den Kampf gegen Covid-19, so Tedros. Im Klartext heißt es, die Initiative will die Entwicklung, Produktion und Verteilung von Tests, Medikamenten und Impfstoffen organisieren. Aber mal angenommen, das nötige Geld kommt heute tatsächlich zusammen und es gelingt dann auch wirklich, Tests, Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln. Wie stellt man eigentlich sicher, dass dann auch wirklich alle Menschen auf dem Planeten Zugang dazu bekommen? Mein Kollege Volkert Wildermuth hat nachgefragt.
Bei der Auftaktveranstaltung für die Innovationsoffensive ACT Accelerator sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel einen substanziellen Beitrag Deutschlands zu. Die öffentliche Hand müsse sich engagieren.
Es handelt sich hier um ein globales öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und dann ihn auch in alle Teile der Welt zu verteilen.
Nicht nur ein Impfstoff, auch Tests und Medikamente sollen nicht nur an den höchsten Bieter gehen oder an das Heimatland einer Firma, sondern an die, die sie am nötigsten brauchen, wo auch immer auf der Welt. Dieses Ziel unterstützt auch Marco Alves, der sich für Ärzte ohne Grenzen für einen fairen Zugang zu Medikamenten einsetzt. Aber er rät zu Wachsamkeit bei der Vergabe öffentlicher Mittel.
Wem gehört das durch öffentliche Gelder finanzierte Präparat letzten Endes? Wer konkret legt einen Preis fest? Es muss festgeschrieben werden, dass alle Technologien, Wissen, Know-how, geistige Eigentumsrechte, die aus dieser Forschungsförderung entstehen, in einen Technologiepool der WHO kommen, damit auch andere Hersteller so schnell wie möglich die Produktion starten können von den Präparaten und eben auch global verteilen können und zu Preisen, die alle bezahlen können.
Caroline Schmutte leitet das deutsche Büro des Wellcome Trust, der weltweit medizinische Forschung fördert. Sie hält diese Forderungen im Kern für richtig, plädiert aber für Augenmaß.
Die Debatte, wie können wir sicherstellen, dass die Produkte zum Schluss global verfügbar sind und vor allem für die, die sie am meisten brauchen, ist zentral. Nur was manchmal passiert ist, dass, sage ich mal, der Karren vor das Pferd gespannt wird und man dann so sehr darüber nachdenkt, dass verkannt wird, dass die Gelder natürlich erstmal sicherstellen müssen, dass wir einen erfolgreichen Impfstoff haben.
Und Impfstoffe werden nun mal genauso wie Tests und Medikamente von Pharmaunternehmen produziert, die auf Gewinn angewiesen sind. Caroline Schmutte betont, dass die WHO bereits im Vorfeld der Covid-19-Innovationsoffensive die Industrie mit eingebunden hat. Klar ist, die Unternehmen konkurrieren um die besten Tests, Medikamente, Impfstoffe. Aber es zeichnet sich auch eine Bereitschaft ab, am Ende, zum Beispiel bei der Massenproduktion, zu kooperieren.
Darin wurde auch ganz klar gesagt, dass Covid-19 keine Business-Opportunity ist, sondern dass man sich mit allen Kräften daran engagiert, einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen und das zu tun in einer Art, die wirtschaftlich ist.
Ein Teil der gut 7 Milliarden Euro soll nicht in die Finanzierung von Forschung und klinische Studien gehen, sondern in den Aufbau von Produktionsstätten auf allen Kontinenten.
Um zu vermeiden, dass dann plötzlich jemand diesen Impfstoff, sag ich mal, bunkern kann oder in irgendeiner Form versucht zu forcieren, dass er außerhalb des Herstellungslandes nicht zu haben ist.
Es gibt also durchaus Überlegungen, wie sich das Ziel, Tests, Medikamente und Impfstoffe als globales öffentliches Gut zu behandeln, auch tatsächlich umsetzen lässt. Entscheidend ist in jedem Fall eine starke Kontrolle des Programms und die sollte die Weltgesundheitsorganisation übernehmen. Da sind sich Marco Alves von Ärzte ohne Grenzen und Caroline Schmutte vom Wellcome Trust einig.
Die WHO ist die einzige globale Instanz, die das Mandat hat, die Expertise hat und die Erfahrung hat, mit einer globalen Pandemie umzugehen und alle Akteure entsprechend zu koordinieren.
Und zwar nicht mit der Erwartung Machtkampf, wer kriegt was vom Kuchen ab, sondern eher mit der Erwartung, jeder Einzelne trägt dazu bei, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Und die Bevölkerung dieser Welt schaut uns auf die Finger rechtermaßen und wartet dringend auf unsere Fortschritte.
Sagt Caroline Schmutte vom Wellcome Trust im Beitrag von Volkhard Wildermuth zur Innovationsoffensive gegen Covid-19, die heute online Spenden sammelt. Die Pandemie, die uns seit Monaten in Atem hält, die begann Ende 2019 wahrscheinlich auf einem Markt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Ob das SARS-Coronavirus 2 dort vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist oder womöglich schon früher ganz woanders, das ist allerdings noch unklar. Um Licht ins Dunkel zu bringen, analysieren Forscher weltweit das Erbgut des Virus und schauen, was dessen winzige Mutationen so alles verraten. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Steht denn inzwischen fest, woher dieses neue Coronavirus stammt?
Zumindest sind inzwischen allerlei Rückschlüsse möglich, wenn man sich dieses Erbgut mit all seinen 30.000 Buchstaben genau anschaut. Das ist RNA, also kleine Buchstaben dieses Erbmoleküls. Und die vergleicht man und stellt daraus gewissermaßen Vererbungslinien her. Und von Anfang an war klar, dass eine große Ähnlichkeit zu bestimmten Viren bei Fledermäusen besteht. Das ist die Fledermaus Rhinophilus affinis. Da hat man eine Ähnlichkeit im Viruserbgut von 96,2% gefunden. Und man kann deshalb davon ausgehen, dass das der Vorfahr der Coronaviren ist, des Virus, das im Moment im Umlauf ist. Aber dieser Unterschied, der ist zwar etwas über 3%, das klingt wenig, aber man muss sich vorstellen, dass es immerhin 1000 genetische Buchstaben sind. Und das ist für die Wissenschaftler doch recht viel. Deshalb nehmen sie an, dass das Virus nicht direkt von den Fledermäusen zum Menschen gekommen ist. Es muss eine Art Zwischenwirt gegeben haben.
Das heißt, da muss ein anderes Tier im Spiel gewesen sein. Eine Zeit lang stand da ein gefährdetes, vom Aussterben bedrohtes Schuppentier im Fokus, jetzt aber nicht mehr so.
Nein, das Pangolin scheint aus dem Rennen zu sein. Es gibt zwar tatsächlich ähnliche Viren in diesen Schuppentieren wie im Menschen, aber die passen nicht richtig in die Reihe. Und Christian Drosten, der bekannte Virologe von der Berliner Charité, der vermutet, dass es der Marderhund war, dass das der Zwischenwirt ist. Raccoon Dog heißt er auch und Raccoon heißt Waschbär und sieht auch ein bisschen so aus. Er hat eine Schnauze wie so ein Waschbär und Beine wie ein Hund. Und dieses Tier, das lebt verbreitet in Ostsibirien und Nordchina. Aber was noch wichtiger ist, es wird zur Pelzzucht verwendet und in Käfigen gehalten und es wird tatsächlich auf Tiermärkten gehandelt. Und Christian Drosten würde das gerne selbst in China untersuchen, wie er in einem Interview gesagt hat. Darf er aber nicht. Deshalb fordert er jetzt die chinesischen Wissenschaftler auf, sich diesen Marderhund doch mal genauer anzuschauen.
Wenn man sich jetzt diesen genetischen Stammbaum der Viren anschaut, kann man denn dann alle heute kursierenden Coronaviren auf diese Ursprungsversion aus Wuhan in China zurückführen?
Nein, das geht interessanterweise nicht. Zumindest könnte es sein, dass Wuhan nicht die allererste Station ist. Man fand zwar tatsächlich den Ausgangsstamm in Wuhan in Zentralchina, aber noch viel mehr von diesem Ausgangsstamm fand eine Studie des deutschen Peter Forster, der an der Universität Cambridge arbeitet, in der Provinz Guangdong, früher Kanton. Das ist eine Provinz im Süden von China. Und er vermutet, kann es aber noch nicht beweisen, aber seine Daten deuten in die Richtung, dass es zuerst aus Guangdong, dann nach Wuhan und von dort in die Welt kam. Also dass der Ursprung doch möglicherweise nicht dieser Markt war. Das war zwar ein Verbreitungspunkt, wo es sich sehr verbreitet hat, aber der Ursprung könnte eben auch in Guangdong gewesen sein. Aber die Sache ist nicht ganz klar. Es gibt keine einfache Vererbungslinie. Das Ganze ist wirklich ein recht
verworrenes Netzwerk von vielen Linien.
Wie muss man sich solche Analysen denn vorstellen? Also wie gehen Wissenschaftler vor, um anhand des Genoms herauszufinden, wie sich das Virus seinen Weg gebahnt hat?
Ja, eigentlich machen sie nur Schnappschüsse und versuchen, die dann mit Linien zu verbinden. Also Schnappschüsse, wie sieht das Erbgut zu einem bestimmten Punkt aus? Und das, dann erkennen sie, hier hat eine Mutation stattgefunden. Eine Mutation, eine kleine Veränderung, also Kopierfehler, die dann bei der Virusvermehrung auftreten. Und bei SARS-CoV-2 sind es nur 2 Mutationen im Schnitt im Monat. Und das sind natürlich sehr wenige Veränderungen. Und deshalb ist es auch schwer, aus diesen Schnappschüssen wirklich die Folge genau zu rekonstruieren.
Kann man den ableiten, wie das Virus nach Deutschland kam?
Zumindest für einen Weg, das ist aber wahrscheinlich nicht der einzige, hat Peter Forster das machen können. Er fand einen Weg von Wuhan nach München zur Firma Webasto. Genau da ist das Virus nach Deutschland gekommen. Und er fand interessanterweise auch einen Weg von dort nach Italien, also von Webasto ist dasselbe Virus, der gleiche Virustyp in die Lombardei gelangt und hat sich dort verbreitet.
Heißt das die Annahme, dass die Viren von Italien nach Deutschland gekommen sind? Die ist vielleicht falsch, war es möglicherweise sogar umgekehrt?
Der umgekehrte Weg hat auf jeden Fall stattgefunden und wahrscheinlich früher stattgefunden. Zuerst von Deutschland nach Italien. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das Virus dann sich in Italien vermehrt hat und dann wieder Viren von Italien nach Deutschland zurückgekommen ist. Das ist also wirklich ein Hin und Her. Und das haben auch andere Forscher entdeckt, dass es wirklich immer wieder dieses Hin und Her gibt, dass es diese klaren Linien nicht gibt. Zum Beispiel eine Studie der Universität Düsseldorf hat klar gezeigt, dass es die Viren in Düsseldorf nicht aus Heinsberg, was ja nur 70 Kilometer entfernt ist, stammen, sondern wirklich aus der ganzen Welt.
Zum Schluss noch kurz gefragt, kann man denn mit diesen genetischen Forensikmethoden auch rausfinden, ob das Virus vielleicht aus einem chinesischen Forschungslabor entfleucht sein könnte?
Einige Wissenschaftler haben sich das angeschaut und sie sagen, es ist sicher, dass das Virus nicht künstlich konstruiert wurde. Es wurde nicht absichtlich hergestellt. Die Theorie, dass es aber zufällig aus dem Labor ausgeboren ist, die lässt sich schwer widerlegen. Es spricht zwar einiges dagegen, weil alles ganz natürlich aussieht. Es sieht so aus, als ob das natürliche Mutationen sind, als ob das Virus auf natürlichem Wege entstanden ist. Und das andere müsste man erstmal beweisen, bevor man das behauptet.
Michael Lange hat uns erklärt, was genetische Stammbaumanalysen über das neue Coronavirus verraten. Vielen Dank dafür. Bei all dem Wirbel um das neue Coronavirus gerät leicht in Vergessenheit, dass es auf unserem Planeten noch Probleme gibt, die das Leben von viel mehr Menschen bedrohen. Zum Beispiel die Bodenerosion, die weltweit dazu führt, dass einst fruchtbares Ackerland immer weniger Ertrag abwirft, was die Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährdet. Um herauszufinden, welche Faktoren die Bodenerosion antreiben und wie sie sich bremsen lässt, haben Forscher der ETH Zürich kürzlich eine globale Inventur gemacht. Details von Monika Seinsche.
Es ist ein gewaltiger Datenberg, den David Wipper und seine Kollegen von der ETH Zürich sowie der Universität Basel ausgewertet haben. Satellitendaten zur Bodenbedeckung und Bodennutzung, Niederschlagsmessungen sowie Daten zur Topographie etwa. Die Forschenden wollten herausfinden, welchen Einfluss die einzelnen Länder auf ihre Bodenerosion haben. Dafür speisten sie all die Daten in ein globales Modell ein und schauten sich dann dort besonders die Grenzgebiete zwischen verschiedenen Ländern an.
Also wir haben gefunden, dass Länder einen überraschend großen Effekt haben. Wir haben vermutet, dass Länder eine wichtige Rolle spielen, einfach weil Länder ja ökonomisches Verhalten sehr stark beeinflussen. Also es ist natürlich wichtig, welche ökonomischen Anreize irgendwo herrschen, welche Gesetze es gibt, wie die Gesetze durchgesetzt werden, diese Dinge. Und da haben wir schon vermutet, dass Bodenerosion stark voneinander beeinflusst wird. Wir haben aber jetzt gefunden, dass fast die Hälfte der globalen Bodenerosion irgendwie durch Länder beeinflusst wird. Und das uns selber ein bisschen überrascht, wie groß dieser Effekt dann wirklich ist.
Besonders auffällig ist dieser Effekt etwa auf der karibischen Insel Hispaniola. Mitten über die Insel zieht sich die Grenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik.
Und da sieht man einen riesigen Sprung genau an der Grenze. Also man sieht es auf dem Satellitenbild, wo die beiden Länder liegen. Haiti ist sehr stark entwaldet. Da sieht man auf dem Satellitenbild einfach braunen Boden hauptsächlich. Und in der Dominikanischen Republik ist immer noch sehr viel Wald. Das liegt einfach daran, wie gut geschützt dieser Wald war. In Haiti wird viel Entwaldung für Landwirtschaft oder auch für Brennholz gemacht. Und da sehen wir einen riesigen Sprung in der Bodenerosionsrate, der halt einmal dadurch kommt, dass die beiden Länder so unterschiedlich ihre Bodenbedeckung beeinflussen. Und auf der anderen Seite, weil das natürliche Erosionspotenzial dort auch besonders hoch ist.
Die Landschaft auf Hispaniola ist geprägt durch viele steile Hänge und sehr intensive Regenfälle. Das dadurch hohe natürliche Erosionspotenzial kann aber durch gezielte Waldschutzmaßnahmen gesenkt werden. So geschieht es in der Dominikanischen Republik. Überall auf der Welt haben David Wipper und seine Kollegen ähnliche Beispiele gefunden. Das zeige, dass jedes Land sehr viel Kontrolle über seine Bodenerosion habe, sagt der Forscher.
Ich denke, wir finden da ein sehr großes Potenzial, dass wenn Länder ihre Bodenerosion senken möchten, dass sie das auch wirklich tun können, und zwar überall auf der Welt. Also wir finden eigentlich gar keine Beispiele, wo nationale Regierungen gar nichts gegen diese Probleme tun könnten.
Neben dem Schutz natürlicher Ökosysteme ist eine gezielte Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung im Kampf gegen die Bodenerosion. So senkt etwa der Anbau von Zwischenfrüchten die Erosion ebenso wie es Steinmauern, Terrassen, Bäume oder Hecken tun.
Bei der Weidehaltung kann man darauf achten, dass die Viehdichten nicht zu hoch sind. Also man kann sehr, sehr viele Dinge technisch tun. Die Frage ist, haben die Landwirte die Möglichkeiten, das wirklich alles umzusetzen? Also haben die das nötige Wissen? Und ja, der Anreiz, lohnt es sich?
Genau der fehlt oft. In Italien etwa wird zurzeit der Olivenanbau stark finanziell unterstützt. Dadurch wandeln viele Landwirte ihre Äcker in Olivenhaine um, in denen das ganze Jahr über nur sehr wenig Boden bedeckt ist. Die Erosionsraten schnellen so in die Höhe. Ronald Vargas leitet bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen das Global Soil Partnership, ein Programm zum Schutz von Böden. Er hält die Studie von David Wipper und seinen Kollegen für sehr wichtig. Sie zeige, wie viel Einfluss politische Entscheidungsträger auf die Bodenerosion hätten. Diese Studie sagt uns, schaut her. In dem einen Land gibt es eine politische Regelung, die die Umwelt oder den Boden schützt. Da haben wir wenig Erosion. In dem Land daneben gibt es sie nicht. Da ist die Erosion hoch. So wird sehr anschaulich, welche negativen Auswirkungen politische Entscheidungen haben können, wenn sie den Boden nicht als kostbare Ressource wahrnehmen, die durch falsche Handlungen schwindet. Denn ohne fruchtbare Böden kann man keine Lebensmittel erzeugen. Heute schon sind ein Drittel aller Böden der Welt degradiert. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten es Schätzungen zufolge 90% sein.
Neonicotinoide, das sind Insektengifte, die weltweit eingesetzt werden, um Pflanzen vor Schädlingsbefall zu schützen. Doch weil diese Gifte auch Bienen und anderen Bestäuberinsekten schaden, sind sie in Verruf geraten und zum Teil verboten worden. Die EU-Zulassung des Mittels Thiaclopride zum Beispiel, die ist jetzt Ende April ausgelaufen und wird nicht verlängert wegen der ökologischen Kollateralschäden. Allerdings gibt es auch Experimente, die zeigen, Thiaclopried muss Bestäubern nicht unbedingt schaden. Hummeln zum Beispiel, die profitieren manchmal sogar davon, wenn auch nur indirekt, wie Christine Westerhaus berichtet.
Als Biologin weiß Maja Rundlöff, wie komplex die Natur sein kann. 2015 hatte die Forscherin von der Lund-Universität in Schweden gezeigt, dass sich Honigbienen deutlich schlechter vermehren, wenn die Samen ihrer Futterpflanzen mit dem Neonicotinoid Clothianidin behandelt waren. Nun hat sie ein anderes Pflanzenschutzmittel unter die Lupe genommen, das ebenfalls zu der Gruppe der Neonicotinoide gehört, Thiaclopride. Gemeinsam mit ihren Kollegen hat sie untersucht, wie gut sich Hummelvölker entwickeln, die ihren Nektar an Klebpflanzen sammeln, die mit diesem Insektizid behandelt wurden. Wir haben gesehen, dass das Thiaclopride Pflanzen sehr gut gegen Fraß durch Schädlinge schützt und den Angriff von Insekten um 93% reduziert hat. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass mehr Hummeln die Pflanzen besucht haben. 13% häufiger als bei unbehandelten Pflanzen, was uns sehr überraschte. Und wir haben beobachtet, dass die Hummelvölker, die im Umkreis des mit Thiaclopride behandelten Kleefeldes lebten, größer waren als diejenigen, die im Umfeld unbehandelter Felder lebten. Damit zeigt die neue Studie, dass Neonicotinoide nicht generell schädlich für Bestäuber sind. Hummeln können sogar davon profitieren, wenn ihre Futterpflanzen mit Thiaclopride behandelt werden, wenn auch nur indirekt. Zum einen wachsen die Futterpflanzen besser, wenn sie nicht von Schädlingen befallen sind. Sie produzieren dann mehr Nektar und die Blüten locken mehr Bestäuber an. Auf der anderen Seite kann es passieren, dass Landwirte auf andere Pflanzen umstellen, wenn ein Schädlingsbekämpfungsmittel vom Markt genommen wird. Diese sind für Bestäuber möglicherweise weniger attraktiv. Und es gibt sogar einen dritten Punkt. Landwirte greifen dann möglicherweise auf Pflanzenschutzmittel zurück, die für die Hummeln noch giftiger sind als Thiaclopride.
Mehr giftig für Pollinatoren.
Diese indirekten Effekte sollten gegeneinander abgewogen werden, wenn man über die Zulassung oder das Verbot von Pflanzenschutzmitteln entscheidet, meint Maja Rundlöw. Ich denke, unsere Untersuchung zeigt eindrücklich, dass die Wirkung verschiedener Neonicotinoide sehr unterschiedlich sein kann. Und sie zeigt, wie kompliziert es sein kann, das Risiko solcher Pflanzenschutzmittel zu bewerten. Maja Rundlöw hofft, dass ihre Studie dazu beitragen kann, dass die Risiken von Insektiziden für Mensch und Umwelt in Zukunft aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Denn nicht nur Landwirte haben ein Interesse daran, dass die Pflanzen auf ihren Feldern blühen und gedeihen. Wir werden unsere Hypothese weiter untersuchen, ob Pflanzen, die mit Insektiziden behandelt wurden, tatsächlich mehr Pollen und Nektar für Bestäuber produzieren. Darauf sollte dann in den EU-Richtlinien Rücksicht genommen werden, in denen entschieden wird, welche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen.
So dann man bestimme, welches Wächstschutz man will anwenden.
Auch wenn es zumindest Hummeln manchmal gar nicht schadet, das Insektengift Thiachlorprid ist ab sofort verboten in der EU. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. So viel für heute aus der DLF-Wissenschaftsredaktion. Zum Schluss wie immer noch unser Blick an den Sternenhimmel. Heute mit der Hommage an eine Frau, ohne die es mit der ersten Mondlandung vermutlich nicht geklappt hätte.
Sternzeit, 4. Mai. Kathy Johnson, die Frau für den Mondflug. In den 1950er Jahren waren Computer keine großen Rechenmaschinen, sondern Menschen. Damals gehörte Katherine Johnson zu den zahlreichen Frauen, die am Langley-Forschungszentrum im US-Bundesstaat Virginia als Computer, so die offizielle Berufsbezeichnung, mathematische Berechnungen anstellten. Sie war eine überaus begabte Mathematikerin und hatte als Afroamerikanerin am Arbeitsplatz mit rassistischen Vorurteilen zu kämpfen. Als Kind hatte sie, von Eltern und Lehrern gezielt gefördert, mehrere Klassen übersprungen. Als das Langley-Zentrum Ende der 50er Jahre Teil der NASA wurde, arbeitete Kathy Johnson für das bemannte Raumfahrtprogramm, als einzige Frau unter ausschließlich weißen Männern. Die konnten auf ihr Talent nicht verzichten. Schnell war sie nicht mehr nur Rechnerin, sondern entwickelte die entscheidenden Verfahren, um Raumflüge sicher durchzuführen. John Glenn, der als erster US-Amerikaner die Erde umkreiste, bat vor seinem Start Kathy Johnson, die Bahn des Raumschiffs noch einmal zu überprüfen. Er traute der Mathematikerin mehr als den inzwischen genutzten elektronischen Computern. Auch an den Apollo-Mondflügen war Kathy Johnson entscheidend beteiligt, etwa durch die Berechnung des Fluges der Landefähre zurück zum Mutterschiff. 2016 hat der Kinofilm Hidden Figures, unerkannte Heldinnen, ihr und zwei Kolleginnen ein Denkmal gesetzt. Ende Februar ist Katherine Johnson, die brillante Mathematikerin für die bemannten Raumflüge, im Alter von 101 Jahren gestorben.
Themen aus Wissenschaft und Forschung hier in der Vormittag im Deutschlandfunk mit Ralf Krauter. Danke dafür. Nach den Nachrichten wollen wir hier diskutieren, welche Bedeutung Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimaschutz haben sollen, wenn die Wirtschaft nach der Pandemie mit staatlicher Hilfe wieder hochgefahren wird. Zu Gast ist dann unter anderem die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Lisa Badum.